am Morgen vorgelesen.
Ab heute gibt es was Neues bei uns in Am Morgen vorgelesen von derjenigen, die im vergangenen Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Die südkoreanische Autorin Hang Kang. Rike Schmid und Kevin Kaspar lesen in den kommenden Tagen 7 Ausschnitte aus dem Roman Griechischstunden in der Übersetzung von Ki Chang Lee. Es geht also um 2 Menschen, die sich in einem Moment kennenlernen, in dem beide von privater Angst geplagt sind, an Dramatik beinahe nicht zu überbieten. Er ist dabei zu erblinden, sie hat ihre Stimme verloren. Trotzdem begegnen sie sich also und trotz aller Widerstände, auch aller inneren Widerstände, beginnt sich da also eine leise Liebe zu entwickeln zwischen den beiden. Hang Kang, 1970 geboren mit dem Roman Die Vegetarierin, ist sie 2016 für den wichtigen Booker Prize vorgeschlagen und dann auch ausgezeichnet worden. Seitdem auch in Europa bekannt. Die Jury des Literaturnobelpreises hat im vergangenen Jahr gesagt, für ihre intensive Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens aufzeigt. Nun also Griechischstunden, Rike Schmid und Kevin Kaspar.
Schweigen. Die Frau verschränkt die Hände vor der Brust. Mit gerunzelter Stirn betrachtet sie die schwarze Tafel. Bitte, versuchen Sie das vorzulesen, sagt der Mann mit den dicken Brillengläsern lächelnd. Sie bewegt die Lippen. Mit der Zungenspitze befeuchtet sie die Unterlippe. Sie sitzt da und knetet ihre Hände. Es ist mucksmäuschenstill. Sie öffnet den Mund und schließt ihn gleich wieder. Sie hält kurz den Atem an, bevor sie tief Luft holt. Er unterstützt sie, indem er einen Schritt auf die Tafel zumacht, um ihr zu signalisieren, dass er so lange wie nötig warten würde. Lesen Sie! Die Lider der Frau flattern, ganz wie bei einem Insekt, das seine Vorderflügel heftig aneinander schlägt. Sie kneift einmal kräftig die Augen zusammen, bevor sie sie wieder öffnet. Als hoffte sie, durch diese Bewegung an einen anderen Ort teleportiert worden zu sein. Der Mann rückt seine Brille zurecht. An den Fingern lassen sich Spuren von weißer Kreide erkennen. Versuchen Sie es nur. Ich bin ganz Ohr. Sie trägt einen schwarzen, hochgeschlossenen Pullover und eine ebenfalls schwarze Hose. Genauso wie die Jacke, die sie über die Rückenlehne ihres Stuhls gehängt hat. Aus einer schwarzen Stofftasche lugt ein gestrickter schwarzer Schal. Über ihrer Kleidung, die wirkt, als käme die Frau gerade von einer Beerdigung, sitzt ein grobporiges, mageres Gesicht. Ähnlich einer Tonfigur, die man in die Länge gezogen hat. Sie ist weder jung noch schön. Aus den Augen spreche eine gewisse Intelligenz, wenn nicht die flatternden Lider verhindern würden, dass man das bemerkt. Mit nach vorne gekrümmten Schultern und rundem Rücken scheint sie sich durch ihr trauriges Aussehen der Aufmerksamkeit anderer entziehen zu wollen. Ihre Nägel sind furchtbar kurz geschnitten. Der einzige Farbtupfer an ihr ist ein purpurroter Haargummi aus Samt, um das linke Handgelenk geschlungen. Lesen wir alle gemeinsam. Er kann nicht länger warten. Sein Blick wandert von ihr über die Stuhlreihe zu dem jugendlich aussehenden Studenten, über den Mann in den mittleren Jahren, halb verdeckt durch eine Säule, bis zu dem großen jungen Mann mit seinen hängenden Schultern direkt am Fenster. Emos Hemeteros. Mein, unser. Die 3 Männer sprechen ihm nach, leise und schüchtern. Sos Hemeteros. Dein, euer. Er steht etwas erhöht auf dem Lehrerpodest. Von Statur her eher klein, geht er auf die 40 zu. Seine Augenbrauen sind markant, ebenso die Ausprägung des Philtrums, der beiden Linien zwischen Nase und Oberlippe. Seine leicht gekräuselten Mundwinkel deuten darauf hin, dass er seine Gefühle unter Kontrolle hat. Auf die dunkelbraune Kordjacke sind an den Ellbogen beige Lederflecken genäht. Die etwas zu kurzen Ärmel geben den Blick frei auf seine Handgelenke. Eine Narbe in seinem Gesicht. Nur ein feiner, geschwungener Strich, etwas heller als die Haut, der unter dem linken Auge beginnt und sich bis auf Höhe der Lippen erstreckt, hat die Aufmerksamkeit der stummen Frau auf sich gezogen. Als sie diese Linie in der ersten Unterrichtsstunde entdeckte, sah sie darin einen Weg auf einer alten Landkarte, der die Spur einer vor langer Zeit geflossenen Träne markierte. Hinter den dicken, grün getönten Brillengläsern starren seine Augen gebannt auf ihren geschlossenen Mund. Das leichte Lächeln verschwindet aus seinen Mundwinkeln und macht einem ausdruckslosen Gesicht Platz. Er wendet sich ab. Schnell schreibt er einen kurzen Satz in Altgriechisch an die Tafel. Die Kreide bricht und ein Stück fällt zu Boden, bevor er die Akzente setzen kann. Ein Jahr zuvor, das Frühjahr neigte sich seinem Ende zu, stand die Frau vor einer Tafel und stützte sich mit kreideverschmierter Hand ab. Schon seit ungefähr einer Minute suchte sie nach dem passenden Wort, um ihren Satz fortzusetzen. Ihre Schüler wurden unruhig. Mit weit aufgerissenen Augen stand sie da, doch ihr Blick ging ins Leere. Sie nahm weder die Schüler noch ihre Umgebung wahr. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte besorgt eine kraushaarige Schülerin aus der ersten Reihe mit niedlichen Augen. Vergeblich versuchte die Frau, sich ein Lächeln abzuringen, brachte aber nur ein kurzes Wimpernzucken zu Wege. Zwischen bebenden, zusammengepressten Lippen konnte sie gerade noch herausquetschen: »Es ist wieder da.« Die Laute schienen nicht aus ihrem Kehlkopf über die Zunge zu kommen, sondern von weit her. Die Schüler, ungefähr 40, sahen sich an und tuschelten. »Was ist los? Was hat sie?« Von einer Bank zur nächsten gingen Fragen hin und her. Ihr blieb nur eine Möglichkeit. Sie musste das Klassenzimmer verlassen, möglichst ohne die Haltung zu verlieren. Das tat sie dann auch, zumindest so gut sie konnte. Sobald sie auf dem Gang war, schwoll das Geflüster in dem Raum hinter ihr an, als hätte man einen Lautsprecher plötzlich aufgedreht, sodass sie das Klackern ihrer Absätze auf dem Steinboden nicht mehr hörte. Nach ihrem Universitätsstudium hatte sie zunächst etwa 6 Jahre in einem Verlag und einem unabhängigen Lektoratsbetrieb gearbeitet. Nun waren es schon bald 7 Jahre, dass sie an 2 Universitäten und einem Kunstgymnasium im Großraum Seoul Literatur unterrichtete. Während dieser Zeit hatte sie in Abständen von 3 bis 4 Jahren insgesamt 3 Bändchen mit ernsten Gedichten veröffentlicht und schrieb nun schon seit einigen Jahren eine Kolumne für ein Literaturmagazin, das 2-mal im Monat erschien. Seit kurzem nahm sie als Gründungsmitglied eines Kulturmagazins, dessen Name allerdings noch nicht endgültig feststand, jeden Mittwochnachmittag an einer Planungssitzung teil. Da es wieder aufgetreten war, hatte sie alle Aktivitäten eingestellt. Ihrer Meinung nach war sie grundlos und aus heiterem Himmel davon überfallen worden. Zugegeben, ihre Mutter war vor 6 Monaten gestorben und im Zuge ihrer Scheidung vor einigen Jahren hatte sie schließlich das Sorgerecht für ihren 9-jährigen Sohn verloren. Nachdem sie durch 3 Instanzen gegangen war, war ihr Sohn vor 5 Monaten endgültig zu ihrem Ex-Mann gezogen. Seitdem litt sie unter Schlaflosigkeit und der grauhaarige Psychologe, den sie deswegen aufsuchte, konnte nicht verstehen, warum sie ihre Augen vor dem Offensichtlichen verschloss. Die Gründe lägen doch auf der Hand. »Nein«, hatte sie auf das weiße Blatt geschrieben, das vor ihr auf dem Tisch lag. »Das ist nicht so einfach.« Das war die letzte Sitzung mit ihm. Dass sie alles aufschreiben musste, nahm viel zu viel Zeit in Anspruch und führte darüber hinaus zu Missverständnissen. Daher hatte sie auch freundlich, aber bestimmt seinen Vorschlag abgelehnt, ihr einen auf Sprachstörungen spezialisierten Kollegen zu empfehlen. Davon abgesehen hätte sie auch gar nicht mehr die Mittel gehabt, um sich so eine teure Therapie leisten zu können. Das Kind war sehr intelligent. Zumindest hatte ihm das seine Mutter immer wieder gesagt, während des langen Jahres ihrer Chemotherapie. Als ob dies etwas sei, von dem sie ihr Kind unbedingt noch überzeugen musste, bevor sie starb. Zweifellos stimmte das, zumindest was die Sprachbegabung betraf. Mit 4 Jahren hatte sich die Kleine selbst die koreanische Schrift beigebracht. Sie hatte die Schreibweise der Wörter einfach auswendig gelernt, ohne sich über das Wesen von Vokalen und Konsonanten im Klaren zu sein. Erst als sie 6 war, hatte ihr der große Bruder, der schon zur Schule ging, den Aufbau der koreanischen Sprache näher gebracht, indem er den Lehrer spielte. Seine Erklärungen hatten sie zunächst verwirrt. Aber danach verbrachte sie ihre Nachmittage damit, dass sie sich im Hof hockend die Sache mit den Konsonanten und den Vokalen immer wieder durch den Kopf gehen ließ. Die wunderbare Verheißung der Laute, deren Kombinationen sie schwindlig werden ließen. Als sie schließlich selbst in die Grundschule gehen durfte, begann sie hinten in ihrem Tagebuch Wörter aufzuschreiben. Nicht, weil sie einem besonderen Zweck dienen sollten oder eine besondere Bedeutung hatten, sondern nur, weil ihr das Schriftbild gefiel. Nur sie selbst wusste, dass ihr Leben sich in zwei Hälften splittete, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Die Wörter, die sie hinten in ihr Tagebuch schrieb, machten sich selbstständig und formten sich zu neuen, unbekannten Sätzen, die sich ständig in ihre Träume bohrten wie Eisenstangen. Dann fuhr sie aus dem Schlaf hoch und riss die Augen auf. Je häufiger dies passierte, desto mehr litt ihr Nervenkostüm. Sie wurde schreckhaft, und manchmal durchfuhr sie aus unerklärlichen Gründen ein stechender Schmerz, der sich bis in ihre Magengrube ausbreitete, als drücke man glühendes Eisen hinein. Am schmerzhaftesten war, dass sie jedes Wort, das sie sagte, in unerbittlicher Schärfe in ihrem Inneren hörte. Ein Satz, und war er einfach nur so dahingesagt, führte ihr unerbittlich, wie ein Blick durch klares Eis, ihre Perfektion und ihre Unvollkommenheit, ihre Aufrichtigkeit und ihre Lügen, ihre Schönheit und ihre Hässlichkeit vor Augen. Sie schämte sich für die Sätze, die sie von sich gab, ob nun gesprochen oder geschrieben, als seien sie klebrige Fäden eines Spinnennetzes. Sie hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen oder laut zu schreien. Eines Winters, sie war gerade 17 geworden, hörte es schlagartig auf. Die Wörter, die sie als Gefangene hielten und piesackten wie ein mit Tausenden von Nadeln gespicktes Gewand, verschwanden plötzlich im Nichts. Gerade noch hörte sie sie in ihrem Kopf, und dann legte sich eine Stille zwischen ihren Gehörgang und ihr Gehirn, ein dicker, dämpfender Nebelpfropf. Die Erinnerung daran, wie die Zunge und die Lippen Laute formten und wie die Hand sicher den Bleistift hielt, war auf einmal nicht mehr greifbar. Einfach von dieser dumpfen Stille verschluckt. Sie dachte nicht mehr in Wörtern, handelte nicht mehr nach Worten, verstand ohne Worte. Bevor sie zu sprechen lernte, ja noch bevor sie zur befruchteten Eizelle wurde, hatte eine stille Leere sie von allen Seiten umfangen wie Watte und den Lauf der Zeit in sich aufgesogen. Im Februar hatte sie den Übertrittsbescheid der staatlichen Oberschule erhalten, den Schulhof jedoch wegen ihres Zusammenbruchs kein einziges Mal betreten. Nun lag er verwaist da. Während ihrer Abwesenheit war die Klasse mit dem Stoff gut vorangekommen. Die Lehrer waren durch die Bank, ob jung oder alt, sehr autoritär. Kein Mitschüler interessierte sich für das Mädchen, das von früh bis spät schwieg. Erst viel später fragte sie sich, was gewesen wäre, wenn während einer ganz normalen Unterrichtsstunde kurz vor den Winterferien nicht ein einziges eingeworfenes französisches Wort sie so aus dem Gleichgewicht gebracht hätte. Wenn sie sich nicht plötzlich an diese Sprache erinnert hätte, wie an ein verkümmertes Organ. Dass es ausgerechnet ein französisches Wort war, kein chinesisches Schriftzeichen, kein englisches Wort, musste dem Umstand geschuldet sein, dass dies in der Oberschule ihre zweite Fremdsprache war, in der 10. Klasse gerade erst begonnen. Damals hatte sie die dunkelgrüne Tafel angestarrt, wie üblich stumm, den Blick ins Unendliche. Der Lehrer, klein und halb kahl, hatte das Wort an die Tafel geschrieben, darauf gezeigt und es laut ausgesprochen. Wie bei einem kleinen Kind hatten ihre Lippen sich bewegt, ohne dass sie sich dessen bewusst war. Bibliothek, murmelte eine Stimme tief in ihr, fern von Zunge und Kehlkopf. Sie wusste kaum, wie entscheidend dieser Augenblick gewesen war. Die Angst war noch nicht greifbar. Der Schmerz hielt noch einen Moment inne, bevor er sich wie ein lautloses Feuer in ihrem Bauch ausbreitete. An dem Ort, an dem sich Buchstaben, Laute und ein Agglomerat verschiedener Bedeutungen trafen, brannten Freude und Schuldgefühle zusammen langsam vor sich hin wie die Zündschnur einer Bombe. Sie legt beide Hände auf den Tisch, verkrampft und mit gesenktem Kopf. Als sei sie ein kleines Kind, das darauf wartet, dass die Sauberkeit seiner Nägel überprüft wird. Sie hört die Stimme des Mannes durch den Klassenraum schallen. Ich habe Ihnen doch in der letzten Stunde kurz erklärt, dass es im Altgriechischen nicht nur aktiv und passiv gibt, sondern noch eine dritte Form. Der junge Mann aus Ihrer Reihe nickt energisch. Er ist Student im zweiten Jahr Philosophie mit Pausbacken und Pickeln auf der Stirn, der schlau und spitzbübisch wirkt. Ihr Blick wandert zum Fenster, bleibt am Profil des Studenten im Masterstudiengang Medizingeschichte hängen. Nachdem er mit Ach und Krach das Physikum geschafft hatte, entschied er sich gegen den Beruf des Arztes, weil es ihm nicht behagte, für das Leben anderer die Verantwortung zu übernehmen. Mit seinem fülligen Gesicht, das über einem Doppelkinn thront und in dem eine schwarze Hornbrille mit runden Gläsern sitzt, vermittelt er im ersten Augenblick den Eindruck, ein Gemütsmensch zu sein. Dieser dickleibige Mann verbringt seine Pausen damit, mit dem Pickeligen ununterbrochen und munter dummes Zeug zu reden. Aber kaum hat der Unterricht begonnen, ändert sich sein Verhalten. Seine Furcht, Fehler zu machen, und die Anspannung, die ihn stets fest im Griff hat, sind spürbar. Diese Form, die man Medium nennt, drückt aus, wie sich eine Handlung auf den Handelnden auswirkt. Hinter dem Fenster tauchen hier und da auf den Fassaden einiger dunkler, niedriger Wohnblöcke orange Lichter auf. Die jungen, noch blätterlosen Bäume sind wegen ihrer dünnen, schwarzen Äste kaum mehr in der Dunkelheit auszumachen. Sie starrt stumm die öde Landschaft an, dann das gespannte Gesicht des völligen Mannes und zuletzt das fahle Handgelenk des Griechischlehrers. Diese Stille, die nach 20 Jahren wiedergekehrt ist, ist im Gegensatz zu früher weder warm, dicht oder heiter. Ähnelte sie damals der Ruhe kurz vor einer Geburt, fühlt sie sich jetzt an wie nach dem Tod. Hatte die Frau damals das Gefühl, unter Wasser zu sein und die Welt von dort aus zu betrachten, ist sie heute zu einem Schatten geworden, der über die harte Oberfläche von Wänden und Böden kriecht, das Leben wie in einem großen Aquarium von außen durch die Scheibe betrachtet. Sie hört und versteht jedes geschriebene Wort ganz genau, aber ihr kommt kein Ton über die Lippen. Die Stille ist kalt und konturlos, wie ein Schatten, der seinen Körper verloren hat, ein hohler Baumstumpf oder der dunkle Raum zwischen zwei Meteoriten. Sie hätte sich vor 20 Jahren nicht im Traum vorstellen können, dass ausgerechnet eine Fremdsprache ihre Sprachlosigkeit beenden würde. Wenn sie heute in dieser Privatschule Altgriechisch lernt, dann weil sie unbedingt aus eigenem Willen ihre Sprache wiederfinden möchte. Im Gegensatz zu ihren Mitschülern hat sie wenig Interesse daran, die Schriften Platons, Homers oder Herodots im Original zu studieren oder Texte in Neugriechisch zu lesen. Wenn es einen Kurs in Birmanisch oder Sanskrit gäbe, hätte sie sofort auch diesen genommen, obwohl ihr die Schrift dieser Sprachen noch fremder ist. Als das Kind, das sie vor 8 Jahren zur Welt gebracht hatte und für das sie nicht mehr erziehungsberechtigt war, zu sprechen anfing, träumte sie von einem Wort, das alle Sprachen der Welt in sich vereint. Dieser Albtraum war so realistisch, dass sie schweißgebadet aufwachte. Ein Wort von unglaublicher Dichte und Schwere. Es würde sich, sobald es jemand aussprach, sofort aufblähen und in einer Art Urknall explodieren. Jedes Mal, wenn sie wegen des unruhigen Schlafs ihres Kindes an seinem Bett saß und dabei einnickte, träumte sie, dass dieser unfassbar schwere Kristall aus Sprachen sich wie eine kalte Granate in den kräftig kontrahierenden Kammern ihres warmen Herzens einnistete. Die Nacht ist nicht lautlos. Der ohrenbetäubende Lärm der nahen Autobahn ritzt in die Trommelfelle der Frau abertausende Schnitte, wie von einer Schlittschuhkufe. Die purpurfarbene Magnolie, deren vernarbte Blätter schon abzufallen beginnen, leuchtet im Licht der Straßenlaterne. Die Frau bahnt sich einen Weg, vorbei an den wohlriechenden Blüten, die an den Ästen aufscheinen, durch die besondere Atmosphäre dieser lauen Frühlingsnacht, die selbst in der Zerstörung noch einen betörend süßlichen Duft ausströmen würde. Von Zeit zu Zeit fährt sie sich mit beiden Händen über das Gesicht, obwohl sie weiß, dass nichts über ihre Wangen rinnt. Ohne einen Blick auf ihren Briefkasten zu werfen, in dem sie Prospekte und Rechnungen vorfinden würde, steckt sie den Schlüssel in das Schloss einer stattlichen Tür neben dem Fahrstuhl im Erdgeschoss. Weil sie den festen Vorsatz hat, sich das Sorgerecht für ihr Kind zurückzuholen, ist in der Wohnung alles so geblieben, wie es war. In dem kleinen Regal neben dem Sofa mit dem abgewetzten Bezug stehen die Bilderbücher ihres Sohnes, seit er 3 ist. Außerdem mit selbstklebenden Tiermotiven verzierte Schachteln, randvoll mit Legosteinen unterschiedlicher Farben und Größen. Sie ist vor einigen Jahren extra in diese Wohnung umgezogen, damit sich ihr Sohn nach Herzenslust austoben konnte. Aber er wollte nicht herumrennen oder gar trampeln. Als sie ihm sagte, er dürfe sogar Seil springen, fragte er: "Wird das nicht die Regenwürmer und die Schnecken in der Erde stören?" Er war kleiner als seine Spielkameraden und von schmächtigem Körperbau. Wenn er in einem Buch eine gruselige Passage las, konnte es passieren, dass er Fieber kriegte, und wenn er unter Stress stand, musste er sich übergeben, bekam Durchfall. Die Gründe, warum sie den Prozess verloren hatte, waren offensichtlich. Er war der einzige Sohn, das erste Enkelkind und kein Baby mehr. Ihr Mann konnte ihre schwache psychische Konstitution ins Feld führen und behaupten, sie wirke negativ auf die Entwicklung des Kindes. Die Termine, die sie als Jugendliche bei dem Psychiater gehabt hatte, wurden als Beweis vorgebracht und gegen sie verwendet. Außerdem verdiene sie deutlich weniger und unregelmäßiger als er, der im Jahr zuvor befördert worden und in die Zentrale der Bank gewechselt war. Im Augenblick hat sie überhaupt kein Einkommen mehr, was ein Wiederaufnahmeverfahren in weite Ferne rücken lässt. Ohne auch nur einen Gedanken an ihre Schuhe zu verschwenden, lässt sie sich im Gang auf den Boden sinken und entledigt sich der Tasche mit dem Lehrbuch und dem dicken Griechisch-Wörterbuch, einem Heft und einem flachen Federmäppchen. Sie wartet mit geschlossenen Augen, dass das gelbliche Ganglicht automatisch ausgeht. Dann öffnet sie in der Finsternis die Augen und betrachtet die Möbel, die im Dunkeln schwarz erscheinen. Schwarz wirken auch die Vorhänge und der Balkon, in absolute Stille getaucht. Sie öffnet leicht die Lippen, nur um sie sofort wieder aufeinander zu pressen. Die Zündschnur, die zu der Granate in ihren Herzkammern führt, ist verloschen. Ihre Mundhöhle ist leer wie der Schacht eines ruhenden Aufzugs oder wie ein Blutgefäß ohne Blut. Mit dem Handrücken fährt sie über ihre immer noch trockenen Wangen. Sie hätte die Bahnen ihrer Tränen aufzeichnen sollen. Sie hätte mit einer Nadel oder einem Blutstropfen den Weg nachfahren sollen, den ihre Worte genommen hatten.
Der Sommer hatte begonnen und ich war gerade 15 Jahre alt. Es war Sonntagabend und der Vollmond versteckte sich des Öfteren hinter dunklen Wolkengebilden, bevor er strahlend wieder hervorkam. Ich ging den dunklen Gehsteig entlang, während ich diesen Mond ansah, der mich an einen Silberlöffel erinnerte, von dem man die dunklen Flecken nicht mehr abbekam. Für einen Augenblick sah ich durch den Wolkenschleier seinen Halo, der sich in malvenfarbigen Kreisen am Himmel abzeichnete. Auf mich wirkte er wie ein Zeichen, geheimnisvoll und beunruhigend zugleich. Von meinem Zuhause in Sujuri bis zur Kreuzung am Monument des 19. April waren es nur 3 Stationen mit dem Bus. Aber da ich langsam ging, war es schon ziemlich spät. Als ich auf Höhe des Buchladens an der Ecke ankam, hatten auf den Fernsehern, die in der Auslage eines benachbarten Elektrogeschäfts standen, gerade die 21 Uhr Nachrichten begonnen. Ich betrat den Buchladen genau in dem Augenblick, als der Inhaber, ein Mann reiferen Alters in Hosenträgern und einem grauen, zerknitterten Hemd, gerade schließen wollte. Nachdem ich ihn überzeugt hatte, mir noch 5 Minuten zu geben, beeilte ich mich, in den Regalen mehrere Bücher zu suchen. Dabei fiel mir eine übersetzte Taschenbuchausgabe von Borges öffentlichen Vorträgen über den Buddhismus in die Hände. Was mein Interesse für den Buddhismus damals geweckt hatte, war einzig und allein die Feier zu Ehren Buddhas Geburtstag, die ich zusammen mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester 2 Wochen zuvor besucht hatte. Ich durfte den ganzen Tag und den Abend einem Schauspiel beiwohnen, das mir als das Schönste erschien, was ich bis dahin erlebt hatte. In dem Hof vor dem Haupttempel schaukelten Lampions in der Sonne, beklebt mit Lotusblüten, die aus hunderten von hauchdünnen lilafarbenen Seitenpapierstücken bestanden. Nachdem ich im Schatten einer Ulme vor der Küche die faden Nudeln gegessen hatte, dort nur an diesem Tag ausgeteilt, wartete ich darauf, dass es dunkel wurde. Als es soweit war und die Lampions endlich leuchteten, war ich wie berauscht. Von den Kerzen in den Hunderten von Lampions, die wie ein rot-weißes Blumenmeer wirkten, ging ein warmer und lieblicher Schein aus, der durch die ebenholzfarbige Dunkelheit tanzte. »Wir gehen jetzt nach Hause«, erklärte meine Mutter. Aber ich brachte es nicht fertig, mich loszureißen. Warum kam mir in aller Klarheit das Bild dieser Lampions in den Sinn, als meine Mutter eines Sonntagmorgens verkündete, dass die ganze Familie in 2 Monaten Korea verlassen würde? An dem Abend, als ich aufbrach, eine deutsche Grundgrammatik und Kassetten zum Hörverständnis zu kaufen, bekam ich eine leise Ahnung, dass der Eindruck, den die Lampions in mir hinterlassen hatten, nicht religiösen Ursprungs sein konnte. Meine Mutter war großzügig mit dem Geld gewesen, und so stürzte ich mich auf die Taschenausgabe von Sutta Nipata und Dhammapada sowie die Lehren des Sutra Avatamsaka und des Sutra Mahaparinirvana, deren Buchumschläge eine mit Lotusblumen verzierte Dachschindel zeigten. Insgeheim gab ich mich dem durch nichts begründeten Aberglauben hin, dass diese Bücher mich und meine Familie in Deutschland beschützen könnten. Ein Land am anderen Ende der Welt. Dass das Buch von Borges auf meinen Einkaufsstapel geriet, lag daran, dass ich dachte, ein Buch über Buddhismus, geschrieben von einem westlichen Autor, könne mir als einfach verständliche Einführung dienen. Dem Schwarz-Weiß-Foto oben rechts auf dem dunkelgrünen Einband schenkte ich damals wenig Beachtung. Es zeigte Borges mit halbgeschlossenen Lidern, die Hände vor der Brust gefaltet, als betete er oder wäre von Reue geplagt. Während der 17 Jahre in Deutschland las ich immer wieder aufmerksam diese Bücher. An manchen Abenden verharrte ich aber auch einfach nur lange auf einer Seite, um mir die Freude zu gönnen, die Form der koreanischen Schrift zu bewundern. Welches dieser Bücher ich auch immer öffnete, ich spürte auf meinem Arm die leichte Brise der kühlen Nacht in Tsuyuri bei Sommerbeginn. Mein absolutes Lieblingsbuch waren die Lehren des Sutra Avatamsaka. Auch später ist mir nirgendwo ein so geniales Gedankensystem untergekommen, das sich an prächtigen Bildern orientierte. Dagegen hatte sich das Buch von Borges, wie schon vermutet, als einfach lesbar und oberflächlich dargestellt, sodass ich es nach einmaligem Durchlesen ins Regal stellte. Ich erinnere mich, dass ich noch ein einziges Mal hineinschaute, als ich mich an der Universität mit den Werken und der Biografie von Borges auf Deutsch auseinandergesetzt hatte. Heute Morgen musste ich an das grüne Büchlein denken und bin in den Keller gegangen, um einen Koffer danach zu durchsuchen. Während ich die Seiten durchblätterte, stieß ich auf eine krakelig geschriebene Anmerkung. Direkt unter Borges Satz: »Das Universum ist eine Illusion. Leben heißt träumen«, stand: »Wie lebendig dieser Traum ist. Blut fließt und Tränen sprudeln.« Außerdem erkannte ich noch das deutsche Wort Leben, jedoch dick durchgestrichen. Es war unzweifelhaft meine Handschrift, doch mir sagte das Ganze nichts. Ich erkannte nur die dunkelblaue Tinte wieder, die ein Großteil der deutschen Schüler in der Schule verwendet. Ich öffnete eine Schreibtischschublade, in der sich ein abgenutztes Federmäppchen aus grauem Leder befand. Mein Füllfederhalter war tatsächlich noch da. Kurz nach meiner Ankunft in Deutschland hatte ich ihn gekauft und bis zum 2. Jahr an der Universität verwendet, dazwischen mehrmals die Schreibfeder erneuert. Ich nahm also die Kappe ab, abgesehen von ein paar Kratzern in gutem Zustand, und legte sie in eine Ecke meines Schreibtisches. Dann ging ich ins Bad, um die eingetrocknete Tinte von der Feder zu entfernen. Ich ließ Wasser ins Waschbecken und tauchte sie hinein. Sofort löste sich die dunkelblaue Farbe wie ein endloser feiner Faden und zog Schlieren.
Griechischstunden von Hang Kang, gelesen von Rieke Schmid und Kevin Kasper. Jederzeit für Sie in unserer NDR Kultur-App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Und wenn Sie das selbst lesen möchten, das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, das Hörbuch bei Finch und Zebra. Und morgen gibt es dann die nächste Folge in Am Morgen vorgelesen um 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben des Vermittlers Katar auf eine Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Sie soll am Sonntag in Kraft treten und zunächst 42 Tage dauern. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Annika Fallack.
Vor allem im Gazastreifen haben die Menschen am Abend gefeiert. Zehntausende sind dort auf die Straßen gegangen, heißt es von Beobachtern. Sie hoffen vor allem darauf, dass jetzt mehr Hilfe bei ihnen ankommt. Schon heute könnte der Grenzübergang Rafah wieder geöffnet werden. Es fehlt unter anderem an Wasser, Notunterkünften und Arzneimitteln. Wie stabil die von Katar vermittelte Waffenruhe sein wird, muss sich zeigen. Israels Ministerpräsident Netanyahu betonte, es seien noch letzte Details offen. In der Nacht hat die israelische Armee nach Angaben des Zivilschutzes zunächst ihre Angriffe auf den Gazastreifen wieder verstärkt. In Deutschland hat die Bundesregierung erleichtert auf die vereinbarte Waffenruhe reagiert. Kanzler Scholz sprach von einer Chance auf ein dauerhaftes Kriegsende.
Nächste Woche Montag wird Donald Trump